Hi und hallo, schön, dass du die neue EKG-Folge hören möchtest. Diese Folge ist Folge 100 und sie ist natürlich, wie man das von Carsten so kennt, etwas Besonderes, denn sie wurde als Video aufgenommen. Du kannst das gesamte Video bei YouTube sehen und den Link dazu, den findest du in den Shownotes. Und wenn du dazu keine Lust hast, ist es natürlich auch völlig okay, denn die Dialoge, die sprechen sicherlich irgendwie auch für sich. Wir wünschen dir viel Spaß und wenn du noch ein kleines bisschen Zeit hast, dann gib uns gerne Feedback und vielleicht auch eine Bewertung. Wir freuen uns und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Hallo Christian.
Hallo Carsten.
Willkommen in deinem Video-EKG. Videocast oder Podcast oder wie heißt das?
Video-Podcast, glaube ich, aber herzlich willkommen in deinem Video-Podcast.
In unserem.
Unserem.
Genau.
Wir sind eine Person, wie wir festgestellt haben.
Ein Team.
So, ein so. Team.
Und es ist eine besondere Folge, es ist die 100. EKG-Folge.
Und da haben wir uns gedacht, hören tun es ja eh schon alle, seit 100 Episoden und jetzt können die uns auch noch sehen.
Und wir wollen ein paar Sachen anders machen als die üblichen Videocasts. Da haben wir uns im Vorfeld so ein bisschen unterhalten. Wir haben zum Beispiel ein Maskottchen. Mhm. Wobei, das Maskottchen hat nichts mit dem EKG zu tun. Das ist das erste Stationsmaskottchen meiner ersten wirklichen Intensivstation damals in Bonn. Und es ist komplett aus Medizinprodukten hergestellt. Natürlich sind die runtergefallen, waren verfallen und wären sonst dem Erdboden überlassen gewesen.
Natürlich.
Hat auch damals einen Fotowettbewerb gewonnen. Ich habe keinen Namen dafür. Hättest du einen Namen dafür?
Ich bin ein bisschen vorbelastet. Du hast diesem Gerät ja schon den Namen Fred gegeben. Von daher fällt mir jetzt auch nichts Besseres ein.
Fridolin. Fred. Aber
ist nicht zu lang Fridolin, aber kann man machen.
Gibt es was Weibliches mit Frieda? Wir können ja mal, wenn die Sehenden und Hörenden eine Idee haben, uns was geben. Und eine andere Sache war, wir sitzen hier in normalen Klamotten.
Ja.
Obwohl wir Pfleger sind und jetzt einen Intensivpflege-Fachpflege-Podcast machen. Mhm. Ich habe mich gar nicht abgesprochen, aber ich fand es total charmant, dass du da vorhin eine ähnliche Denke hattest, weil ich auf dem Weg hier habe ich noch überlegt, muss ich mich erklären? Eigentlich nicht, aber ich finde es einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, diese Funktionskleidung ist so, wie ich groß geworden bin, nur für den Funktionsbereich. Es ist Dienstkleidung für den Dienstbereich und da bin ich hier nicht, auch wenn ich darüber rede.
Es schüttelt mich ein bisschen. Ich habe immer gedacht, du sitzt wirklich im Kasak zu Hause oder wo auch immer du aufnimmst und machst du nicht, ne?
Du hast doch letztens, haben wir doch mal aus Spaß die Kamera angehabt, siehst du doch, wie ich da sitze.
Stimmt, ja, stimmt.
Nein, ich sitze da nicht im Kasak. Ich finde das auch ein bisschen affig, ehrlicherweise.
Ja, affig weiß ich nicht. Also, ich habe dazu auch eine Meinung. Ist auch so ein Phänomen, dass man zu allem eine Meinung haben muss, aber ist schon auffällig. Ich finde, man darf auch in die Öffentlichkeit gehen und pro Pflege sein oder für Pflege irgendwie sich stark machen, ohne dass man Arbeitskleidung anhat. Das bedeutet aber nicht, dass man es nicht tragen muss. Also, weiß ich nicht. Also ich finde es ein bisschen drüber, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich den Leuten sage, was sie für eine Kleidungsordnung haben müssen, wenn sie über Pflege sprechen, oder?
Nein, die Kleidungsordnung nicht. Ich glaube, aber es hat schon ein bisschen auch, also es geht schon grob in die Berufsordnung hinein, also für Nordrhein-Westfalen würde ich sagen. Also man müsste sich ja vorstellen, zum Beispiel, es ist ja im Karneval oder Fasching, je nachdem, wo wir sind, durchaus nicht unüblich, dass die Leute in ihrer Funktionskleidung auf den Zug gehen. Und das fand ich auch schon immer schräg. Und nicht nur wegen der Kleidung. Als Kind, ganz klein, war es so, da, ne, du weißt, mein Hobby ist Judo und damals war es auch Taekwondo und manche aus dem Verein wollten mit dem Gi auf den Zug gehen. Das geht einfach nicht. Also der Gi gehört in die Halle.
Ne, das ist dein Judo-Anzug da.
Der weiße Schlafanzug ist der Gi, genau. Und die Dienstkleidung gehört in den Dienstbereich, vor allen Dingen, weil ich auch weiß, warum das historisch so gewachsen ist, dass wir diesen Bereich und die Dienstkleidung haben. Ich verstehe natürlich, dass jetzt aus Werbung und Marketing, dass der Außenstehende erkennt, oh, das ist aber jetzt, weißt du, wie diese Werbung für Apothekensachen, hat man weißen Kittel an,
ne,
damit man denkt, das ist, und gibt es ja auch Studien drüber, dass man mit weißem Kittel nicht nur schlauer wirkt, sondern auf einmal auch Aufgaben besser löst.
Ja, muss man aufpassen, dass man nicht als Fleischer durchgeht oder Fleischer.
Kommt auf den
Metzger,
Kitter.
Metzgerin, so.
Nee, aber also jetzt mal Spaß beiseite, Kleiderordnung, ich kann es tragen, was du willst, aber ich finde schon, dass Dienstkleidung in den Dienstbereich gehört und ich finde, gerade die Fach- und Funktionsbereiche gehört diese Kleidung in den Fach- und Funktionsbereich. Dann sollen alle einen weißen Kasak anziehen, machen die Niederländer auch, Ärzte und Pfleger haben alle weiß.
Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob dann nicht einfach der Wiedererkennungswert oder das Image eine gewisse Rolle spielt. Also warum macht man das? Weil man natürlich gesehen werden will und das assoziiert werden möchte als das, was man da so von sich gibt. Als Beispiel ein Pilot würde vielleicht auch mit seiner Pilotenmütze dastehen oder so. Gut, der Richter steht dann vielleicht nicht mit der Robe da, aber es unterstreicht schon ein bisschen den Wiedererkennungswert. Andererseits finde ich es aber auch immer so ein bisschen gewollt. Also ich finde, man darf auch über Pflege sprechen, ohne dass man, oder über andere Berufe, ohne dass man sich als diesen erkennbar zeigt, finde ich. Also es ist völlig in Ordnung, das trotzdem zu machen.
Ich glaube, dann sind wir da beieinander. Natürlich darfst du darüber reden, so oder so, und sollst du auch. Mir ging es darum, um den Ort. Also wenn wir jetzt hier sitzen an diesem Tisch, finde ich das nicht in Ordnung in Kleidung.
Ach so.
Würden wir uns jetzt zum Beispiel im Simulationscenter treffen, würde ich da ganz anders drüber denken. Aber wir sind jetzt hier nicht in dem professionellen Setting, wo die Funktionskleidung hingehört.
Ich bin da aber auch so ein, wie soll ich das mal sagen, ich habe gar keinen Bock, mich zu verbiegen. Ich habe Bock, mir was anzuziehen, wo ich mich wohlfühle und nicht, damit ich da in irgendein Setting passe. Habe ich gar keinen Bock drauf.
Wo ich Bock drauf habe, wir haben ja gesagt, was machen wir? Weil einfach jetzt Podcast und wir erzählen und dabei werden wir gefilmt. Das macht ja jeder andere auch irgendwie. Und irgendwas in die Kamera halten, machen die auch.
Aber die sehen nicht so gut aus wie wir. Das ist der Unterschied.
Bei uns
lohnt sich das richtig.
Das darfst nur du für dich so festhalten.
Ja, okay, das mache ich.
Deswegen auch Handbremse, ne?
Handbremse, ne? Ja.
Ich hatte mir den Spaß überlegt, aus einem aktuellen Anlass heraus, dass ich dir als alten Pfleger und Pflegewissenschaftler Sachen aus meiner Welt mitbringe.
Ja.
Und du rätst erstmal, was das ist.
Aus deiner beruflichen Welt, ne?
Welche gibt's denn noch?
Naja, ich hoffe, dass du auch abseits, also mit anderen Dingen hantierst, die hier nicht so auf dem Tisch liegen.
Ich hantiere auch mit anderen Sachen, aber es gibt immer einen beruflichen. Aber das wäre vielleicht für eine andere Folge mal was.
Ja.
Ich bin gespannt, was du dazu sagst und was das sein kann. Wir fangen mal einfach an.
Ich kann nur abkacken dabei, ne? Nee.
Was ist denn das?
Ich habe da schon so ein bisschen drauf geschielt. Ich habe erst gedacht, das ist natürlich ein Stethoskop, würde ich jetzt in erster Linie erstmal sagen. Ne?
Ja.
Sie sieht es auf jeden Fall so aus.
Ja.
Aber so mit zwei, also es ist schwer auch.
Ja.
Also es bleibt, wenn du mich fragst, was ist das? Es ist ein Stethoskop.
Richtig.
So. Wie geht's jetzt weiter?
Und das ist mein erstes Stethoskop, was ich mir selber gekauft habe.
Das sieht aber nach gebaut aus.
Das ist handgefertigt.
Das ist doch aus dem Yps-Heft.
Nee, das ist von Herrn Fassbender aus Bonn.
Hallo.
Ich glaube, den gibt's
auch
nicht mehr.
Das ist aus dem Yps-Heft, das geht doch gar nicht.
Gut, natürlich geht das nicht. Und mir war es halt, also erstmal wer die Folge hört über mich, zu der du mich ja animiert hast, wird feststellen, dass ich damals auch ein bisschen drüber war. Deswegen vielleicht ein bisschen drüber, also so wie so ein Kardio-Stethoskop. Ich wollte aber kein Schwestern-Stethoskop. Und den Begriff gibt es ja wirklich, Schwestern-Stethoskop. Diese kleinen Fusselsdinger kannst du eigentlich nichts mitmachen.
Nur umhaben, wichtig
und
aussehen.
Und mal auf den Bauch hören, wenn du Luft in die Magensonde pustest, was übrigens saugefährlich ist, nicht machen. Das ist keine sichere Lagekontrolle. Niemals Luft in die Magensonde insufflieren. Das ist so schwer, weil es ist extra für die Anästhesie. Und zwar für die Kinderanästhesie. Das ist ein präkardiales Stethoskop. Das macht hier einen sehr reinen Ton, während du hier die normale Verstärkung hast. Das wäre für die Lunge zum Abhören, das ist fürs Herz abhören. Und du kannst es dann auf den Brustkorb vom Kind legen. Dann
doppelt auch noch.
Ja, ist ein doppeltes. Also du hörst nicht nur Stereo wegen zwei, sondern es ist doppelt. Und dann kannst du es da liegen lassen und hast dann die Herztöne mit dem Atemton zusammen, je nachdem, wo das positioniert ist. Und das ist das ist zwar eine etwas ältere anästhesiologische Überwachung, aber eine sehr genaue und sehr gute. Und sie wird auch teilweise von erfahrenen Kardioanästhesie-Leuten nach wie vor angewandt.
Und von Carsten. Schade nur, dass du es halt zu Hause hast.
Ja, ich bin ja jetzt nicht mehr in der Anästhesie. Wo ich es jetzt noch anwenden würde, wenn ich jetzt zum Beispiel deine Lungentöne abhören würde.
Jetzt, wo ich nicht mehr rauche, lohnt sich das nicht, Carsten.
Wenn man es da hört, ist vorbei. Ah, Stethoskop, sehr gut. Stereo, schwerer Kopf, hat eine Funktion. Cool. Was denn? Was gibt's da zu lachen?
Schwerer Kopf, deswegen, also, alles gut.
Ob man das wirklich...
Es hat Gewicht, also es ist auf jeden Fall wertig.
Das ist wertig. Das ist auch, hat eine Nummer, ist graviert und so weiter. Das läuft übrigens auch nicht an, aber das ist eine andere Geschichte.
Okay. Inwiefern läuft nicht an? Was?
Wär's Messing, wird's anlaufen.
Also ist Gold.
Ich sag ja, ich hab.
Echt Gold.
Ich musste mich erst entwickeln. Ich war früher echt anstrengend.
Zahngold, ne?
Naja, vergoldet.
Vergold, na gut.
Vergoldet. Echt Gold.
Jetzt willst du von mir wissen, was das ist.
Ja, und es hat was mit dem Stethoskop zu tun, wenn es dir eine Hilfe ist.
Nee, ist es nicht. Weil ich hätte jetzt ad hoc gesagt, es ist ein Eierschneider. für die ganz großen Eier jetzt.
Mhm. Straußeneier.
Straußen zum Beispiel. Und was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen, was das sein könnte. Vielleicht von Hannibal Lecter noch so eine...
Nah dran. Also die Bewegung war gut. Mach nochmal.
So?
Ja.
Und jetzt ist das ein Reinsprechgerät, ist das. Ein nee. Reinsprechapparat.
Ein Einschlafapparat.
Einschlafapparat.
Das ist eine sogenannte Schimmelbuschmaske für eine Äther-Tropfnarkose.
Schimmel, okay, was mache ich da jetzt? Das bleibt ja so nicht.
Das bleibt so nicht. Ich habe zu Hause leider nicht das Passende gefunden.
Aus welchem Jahrhundert ist das? Das wird doch heute nicht mehr benutzt. Okay, in modernen Krankenhäusern vielleicht, hoffentlich nicht.
Ich glaube, es wird gar nicht mehr benutzt, aber es ist gar nicht so lange her. Das wäre eine Folge, die müsste man mit Kerstin Röhm machen. Kerstin Röhm ist Anästhesistin,
ja.
Super Frau, sehr empathisch, wahnsinnig intelligent und die macht sehr viel... Auslandseinsätze, ich weiß gar nicht für welche Organisation, auch ehrenamtlich und macht dort die Narkosen, damit in dritte Weltländern notwendige kosmetische Operationen oder auch andere lebenswichtige Eingriffe gemacht werden. Ich weiß, dass sie es jetzt nach wie vor mit einem Kreisteil macht, mit einem Sulla und Trajan, die gibt es auch schon in Deutschland nicht mehr. Wo ich sie aber kennengelernt habe, war das noch, ich meine, dass sie noch zu denen gehört, die damit zumindest mal versuchsweise, also nicht im Sinne von Menschenversuch, sondern es gab nichts anderes, eine Narkose gemacht hat. Aber das müssten wir sie fragen.
Jetzt erzähl aber erstmal, wie das geht.
Das ist von 1896, also gar nicht so alt. Vorher gab es gar nicht moderne Anästhesie. Das ist der Beginn der modernen Anästhesie. Du hast hier eine Gase drüber gelegt und das sind nicht wie die modernen Kompressen. Die modernen Kompressen funktionieren nicht, sondern wirklich so eine Baumwollgase. Hast die dann in diesen Ring hier eingeklemmt, hast es zugemacht und hast dann in diesen Rand, in diese Rinne Äther reingetropft. Mhm. Und der zieht dann in diese Gase rein und dann durch Ein- und Ausatmung wird es reflektiert. Und das Prinzip gibt es immer noch, der Reflektoratmung und der Anästhesie. Es gibt jetzt immer noch von der Idee her Anästhesiereflektoren in der Intensivstation, Sedaconda-System zum Beispiel. Und dadurch nehme ich dann so viel von diesem volatilen Anästhetikum auf, um dann einzuschlafen. Das war super schwer zu steuern.
Klar.
Du hast keinen Monitor dran, du weißt nicht wie viel. Äther war brennbar, es gab ganz viel Erbrechen dabei, auch Todesfälle. Und deswegen hat man das weiterentwickelt zu modernen Anästhesiegeräten. Aber das war sozusagen die erste moderne Narkose. Das, Gase und was draufträufeln.
Ja.
1846 wurde der Ausspruch geprägt, dies ist kein Humbug, meine Herren. In einem berühmten Hörsaal im St. Thomas Hospital in London und 1846 der Beginn der modernen Anästhesie. Vorher stand in einem Buch der Feldarzt, dass der Feldarzt möglichst schnell sein soll. Und es gibt einen Case Report aus dieser Zeit, dass der Feldarzt bei der Amputation so schnell war, dass er von dem Assistenzarzt zwei Finger und seinen Hoden mit abgeschnitten hatte. Also den Hoden des Assistenzarztes bei der Beinamputation.
Ich komme nicht mit. Hä? Finger? Hoden und Bein.
Also es gab keine Narkose und deswegen musste man so schnell amputieren, damit derjenige halt zwar nur kurz in Ohnmacht fällt, aber nicht vor Schmerzen stirbt. Und es gibt einen Fallbericht, wo dieser Feldarzt halt das Bein so schnell abgeschnitten hat. Also man war wirklich rasend schnell mit der Amputation und gut. Also
dann ist ihm aus Versehen noch das Ei mit reingerutscht.
Das mit dem Hoden kann ich mir echt nicht erklären. Wie die Finger an den Oberschenkel kommen und dass man die mit abschneidet, das verstehe ich noch. Wie man den Hoden des Assistenzarztes abschneidet, ob es an dem Hoden lag oder an der Position, keine Ahnung. Aber diesen Case Report gibt es tatsächlich.
Ja, Schlepphoden oder so.
Ja.
So.
Mach mal was Modernes.
Was Modernes?
Gibt's irgendwas, was dich hier anspricht, wo du sagst, was ist das denn?
Ich habe darauf schon geschielt.
Ja, was ist das?
Ja, weil das ist irgend so ein Ding zum in den Rachen schieben wahrscheinlich.
Ja.
Guck mal, ne?
Ja, und das daneben?
Auch.
Fast. Also beide?
Nase.
Richtig?
Das ist ein bisschen dick für die Nase, oder?
Nee, das ist noch ein kleiner.
Oh, nö.
Doch, das ist ein
das
kleiner.
Tut doch weh.
Ich könnte es dir jetzt zeigen, wenn wir gehen hätten. Nee,
musst jetzt nicht. Ich habe gerade gegessen.
Richtig. Das ist ein Nasopharyngealtubus und das ist ein Oropharyngealtubus. Und das Besondere an diesem ist, dass das, viele kennen es umgangssprachlich als Güdeltubus und das ist ein echter Güdeltubus und nicht nur ein Oropharyngealtubus.
Okay.
Und das ist ein echter Wendeltubus und heißt eigentlich Nasopharyngeal.
Mhm.
wird dir halt in die Nase geschoben.
Aber nur, wenn ich das nicht mitkriege. Hoffentlich, ne? Ist so, ne? Ja, ja.
Nein, du bist schon.
Du willst das schon, ne?
Nee. Doch, das. Also, naja. Theoretisch ist das auch für zu Hause interessant. Ich bin der Meinung, dass, wenn jemand starker Schnarcher wäre, könnte der Partner, die Partnerin, wenn das in der Nase ist, für Ruhe sorgen.
Ja, glaube auch.
Nein, die haben aufgehört zu schnarchen im Aufwachraum, wenn wir das gemacht haben. Es ging darum, wenn die Zunge in den Rachen fällt, dass du trotzdem darüber atmen kannst.
Genau.
Und das ist halt im Rachen, um die Zunge nach vorne zu holen. Da gibt es aber Nachteile. Mhm. Und manchmal reicht halt der durch die Nase.
Naja, du, wenn ich in der Situation bin, wenn ich so ein Ding brauche, ist es wahrscheinlich auch ganz gut. Richtig. Aber aktuell kann ich mir das nicht so gut vorstellen.
Und
ist mir einfach ein bisschen dick.
Die sind orange. Ich denke, die Jüngeren von uns haben die schon gesehen, wenn sie intensiv von Anästhesie arbeiten. Da gibt es die in durchsichtigen Plastik. Hast du eine Idee, warum die orange sind? Oder fühl mal an, was ist das für ein Material?
Weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr leicht. Kautschuk oder so?
Ja, ist Gummi.
Gummi.
Ja. Gummi.
Ja, Kautschuk.
Ich weiß nicht, ob du dir jetzt die Hände waschen möchtest. Die sind Mehrfachartikel. Und zu meiner Zeit hat man die dann abends waschen müssen und schrubben und hat dann auch den ganzen Plack, der sonst in deiner Nase ist, da so rausgeholt oder hier aus dem Rachen.
Mhm.
Und dann halt wieder, nachdem sie gewaschen waren, weil die mussten ja nicht steril sein, dem nächsten verabreicht.
Na nu, aber funktioniert ja.
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 Ja, daran sieht man, dass ich alt bin.
Ach, ich weiß nicht.
Aber ich weiß, wie putzen geht.
Die sind auf jeden Fall sauber.
Die sind auch nicht benutzt.
Ach so.
Das.
Was haben wir denn hier noch? Das sieht mir hier aus Richtung ZVK oder sowas.
Richtig. Das ist richtig. Wobei, das ist nicht so
also ZVK. Nicht alles, aber
nicht
so
alles.
In diese Richtung.
So. Greif mal nach da.
Hier mal reingucken.
Ja.
Guck mal da.
Achtung, ist offen, dreh mal um. Da ist ein ZVK drin. Wofür steht ZVK?
Zentraler Venenkatheter.
Genau. Und wann? Hast du damit schon zu tun gehabt in deiner Praxis?
Nur mal gespült oder so.
Also, das ist schon eher so ein besonderer, in Anführungsstrichen. Das ist ein 4-Lumen, weil hat 4 Lumen.
Mhm.
So, ich denke, soweit ist logisch. Das ist ein 20-Zentimeter-Katheter. Du siehst die Markierung hier und das ist bei allen Kathetern gleich. Ein dicker Strich, zwei dicke Striche sind immer 10 Zentimeter.
Mhm.
Es gibt hier auch mit 15, 25, 30 und dann würdest du dann halt entsprechend sehen, hier siehst du die 15er Markierung. 15 Zentimeter ist für den normalen, normal nicht im Sinne von, sondern gaußsche Verteilungskurve, mischkosternährten mitteleuropäischen Menschen, wenn du den bei 15 cm rechts oder links jugulär reinlegst, liegt die Spitze zentral.
Mhm.
Also wenn du dir das vorstellst, in Seldinger Technik hier punktiert, liegt da die Spitze.
Mhm.
Und wann liegt eine Spitze zentral? Hast du da eine Idee?
Nee.
Was ist hier?
Auf der rechten Seite?
Ja, so.
Na, die Lunge.
Also hier ist die Lunge, ja? Und dann im Mediastinum?
Das Herz.
Das Herz.
Ja.
Ein Katheter liegt immer nur dann zentral, wenn die Spitze im klappenlosen oberen rechten Hohlvenensystem zum Liegen kommt.
Mhm. Von der Lage her, ja.
Richtig.
Mhm.
Wenn dieser Katheter, wo du ja gesagt hast, er ist ein zentraler Katheter, ein ZVK, ein zentraler Venenkatheter, stell dir vor, der würde in der Vena femoralis liegen. Also hier. Liegt in der Vena cava. Genau. Ist das dann immer noch ein ZVK?
Warum, wenn er zentral liegt?
Tut er ja nicht, er liegt in der Vena cava. Zentral ist er nur, wenn die Spitze vom klappenlosen oberen rechten Hohlvenensystem liegt.
Achso, nee, dann keine Ahnung.
Und das ist wichtig zu verstehen. Auf der Packung, ich weiß gar nicht, was da drauf steht, steht auch Quad Lumen Central Venous Catheter, also 4 Lumen zentraler Katheter.
Mhm.
Und das Zentral hat eigentlich 2 Bedeutungen, und dem müssen wir uns immer klar werden. Immer dann, wenn wir zum Beispiel ein ZVD messen, oder Blut entnehmen für eine zentralvenöse Sättigung, dann ist es wichtig, dass die Spitze vor dem rechten Herzen liegt, weil sonst kein ZVD. Wenn ich das nicht brauche, also den ZVD oder diese spezielle Blutentnahme, dann ist dieser Katheter, egal wo er liegt, am zentralen Katheter gleichwertig. Das bedeutet, wir nehmen diese Katheter eigentlich, wenn wir hochosmolare Flüssigkeiten, Antibiotika, Katecholamine, hohe Konzentration verabreichen müssen, damit es halt in der peripheren Vene nicht zu einer Reizung kommt. Und dann kannst du alle Medikamente auch verabreichen, auch wenn er in der Vena femoralis liegt, aber du kannst nicht die Blutentnahme für die gemischtvenöse oder zentralvenöse Sättigung verwenden.
Mhm.
Das ist manchmal nicht so einfach zu verstehen und es war auch schwierig, das in einer Leitlinie zu positionieren. Wir haben die Leitlinie, S1-Leitlinie Gefäßkatheter im Schockraum und dort steht das auch nochmal erklärt drin, weil wenn ich die Medikamente verabreiche, ist es, solange er im Gefäß ist, egal, wo er liegt. Wenn ich aber eine Aussage über die Hämodynamik treffen möchte, ist es nicht mehr egal.
Das ist mir tatsächlich, also ich glaube, das muss ich mir im Schaubild einfach angucken, um das nachvollziehen zu können. Kannst du mir jetzt das Ding hier hinhalten? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Da müssen wir ein Schaubild machen. Also im Prinzip ist es ganz einfach. Wenn es hier ist, vorm rechten Herzen, heißt er nicht nur zentral, sondern liegt zentral. Mhm. Wenn er in irgendeinem anderen Gefäß ist, heißt er zentral, liegt aber nicht zentral.
Und nu?
Also ich finde das spannend.
Okay, ja gut. Ist ja in Ordnung.
Das ist, ich finde das spannend und zwar, wenn du jetzt mal da drunter guckst.
Noch mehr Schläuche oder Kabel oder was?
Ja, leg den nochmal weg. Wir nehmen den.
Doch hier. Lieber was anderes.
Ja, ist ja. Ich möchte dich jetzt wirklich begeistern.
Okay, noch mehr Kabel.
Guck mal, untersuch lange
Kabel.
Mal.
Ich soll mal untersuchen. Viele Kabel. In wie viele Eingänge soll das denn rein, Mensch?
In nur einen.
In nur einen einzigen. Was machst du jetzt?
Ich muss da noch was draufsetzen. Ich weiß für die Wissenden, das ist die falsche Spritze, aber ich habe die richtige nicht.
Welche wäre denn die richtige?
Eine sehr, sehr kleine, die an der Stelle mit 0,7 Milliliter gesperrt ist, dass man nicht weiter kann. Mhm. Das ist eine spezielle Blockerspritze.
Okay. So, was machen wir jetzt mit diesem gelben Kabel hier?
Was fällt dir denn auf an Ähnlichkeiten zu dem, den wir vorher hatten?
Ja, der hat hier verschiedene, ich sag mal, Ausgänge, wa? Verschiedene Lumen.
Genau. Und erkennst du zum Beispiel wieder, dass wir einen blauen haben?
Haben wir ja einen blauen. Jetzt, guck mal, hier ist was Blaues.
So, guck mal. Also das ist schon mal eine Gemeinsamkeit. Blau.
Blau. Also die Farben haben auch eine Bedeutung, sagst du?
Mhm.
Mhm. Wir haben hier jede Menge Gelb.
Ja, die haben wir hier
die
nicht.
Die Taxifahrer oder was?
Fast. Die haben wir hier nicht.
Also der Katheter ist hellgelb.
Ja, aber das draußen.
Das draußen zählt, okay. Ja, okay.
Wenn du nochmal in den anderen reinguckst, wirst du feststellen, der Weiße hier, rechts von dir, dass das Außen ist das Entscheidende von den Farben. Und hier finden wir auch wieder Blau, Rot, Gelb und Weiß.
Jo.
Und das ist da draußen. Und die sind auch noch beschriftet. Hier steht zum Beispiel distal und auf dem Blauen steht medial.
Mhm.
Und jetzt guck mal, ob du diese Striche wiederfindest. Diese 10, 20.
Na, hier sind drei, hier ist einer. Hier. Aber es sind ein bisschen viele, oder?
Ja, zähl die
hier
mal
sind
durch.
Zwei. Alle Striche durchzählen. Kann ja, ich so weit zählen? Eins. Hier sind drei, es macht vier, fünf, sieben, zehn, 14. Hier muss ich genauer gucken. Das sind 5, ne? Also 19, 21 sehe ich hier. Mhm. Habe ich richtig gezählt?
Mhm.
Oh, ich kann bis 21 zählen.
Ja. Das ist auch ein Gefäßkatheter?
Wo auch sonst rein?
Warum?
Wo soll das sonst hin? Um Hals?
Nein, nicht um Hals. So. Und jetzt müssen wir hier gucken. Wir haben jetzt die kleinen Striche, die du gesehen hast, und die großen. Hier ist der 20er. 20 haben wir hier auch gehabt. Wir haben festgestellt, wenn 20 ungefähr hier ist, liegen wir hier vor dem Herzen. Und jetzt stellen wir fest, der würde ungefähr so im Röntgen aussehen.
Mhm.
Das ist ein Rechtsherzkatheter. Und zwar geht der über die obere Hohlvene durch den Vorhof, durch die rechte Kammer, in die Pulmonalarterie bis in die Lungenendstrombahn.
Mhm.
Und dann heißt der Pulmonalarterienkatheter. Mhm. Beziehungsweise das Besondere an dem ist, dass das ein sogenannter Swan-Ganz und gleichzeitig auch CCO-Katheter ist.
Das heißt?
Swan-Ganz waren die Erfinder, die ersten, die das gemacht haben.
Dachte ich mir.
Und sind einer von denen war zumindest Deutscher, so viel ich weiß. Was total egal ist, es geht nur um die Aussprache. Es ist so wie Frank-Starling-Mechanismus. Manche sagen ja Frank-Starling-Mechanismus, aber es waren Herr Frank und Herr Starling. Und das waren Herr Swan und Herr Ganz. Das ist ein sogenannter CCO, das steht für Continuous Cardiac Output. Der da vorne ist ein normaler Rechtsherzkatheter. Der misst die Pulmonalarteriendrücke, die gemischtvenöse Sättigung und der misst dann über Thermodilution auch das Herzzeitminutenvolumen und das macht er kontinuierlich. Und wie macht er das? Die Membran, die du hier siehst, ist ein Heizdraht. Und hier wird das Blut an der Stelle auf 41 Grad im Herzen aufgeheizt. Also wir kochen im Herzen das Blut.
Merkt man das?
Ich sag jetzt mal jein. Also du merkst es. Mhm. Du merkst es.
Aber es schmerzt nicht, weil es in 41 Grad, es geht noch.
Es tut nicht weh. Mhm. Du merkst aber auch bei der Thermodilution, also viele kennen das vielleicht vom Pico-Katheter, kommen wir gleich zu. Da spritzen wir kaltes NaCl, 7 Grad kaltes NaCl.
Merkst du.
Das merkst du, das ist wie Brainfrost. Ne? Und das ist, also ich kenne es selber nicht, aber ich würde vermuten, es ist etwas angenehmer. Und wir messen die Abkühlung bis hier vorne zur Spitze. Und über den Weg der Abkühlung und der Zeit kann man dann über das Schlagvolumen, das Herzzeitminutenvolumen errechnen lassen, mhm. beziehungsweise in dem Fall messen. Und hier, ich weiß nicht, also ich kann es in meinem Alter fast gar nicht mehr sehen, aber du siehst hier vorne ein Loch und vielleicht, wenn man ganz genau hinschaut, ist noch ein kleines Loch hinunter drunter, da ist eine Iode, hier ist ein Infrarot drin und das misst in Echtzeit die Sättigung in der Lungenstrombahn.
Mhm.
Und warum habe ich jetzt diese Spritze drauf getan? Wenn der dann in die Lungenarterie reingeht, liegt er in der sogenannten Wedge-Position. Und in der Wedge-Position blocke ich das hier. Ich muss nur gucken, ob der jetzt wirklich aufgeht.
Da, guck mal.
Da kommt noch ein bisschen Flüssigkeit raus, weil ich da mal Wasser reingetan habe. Und dann verschließe ich für einen kleinen Moment die Lungenstrombahn.
Ja.
Kriege dann auch so eine Nulllinie am Monitor von den Pulmonalarterien drücken. Und darüber kann ich dann eine Aussage über den Volumenhaushalt stellen. Heißt aber auch, in dem Moment setze ich eine künstliche, kurzfristige, gewollte Lungenembolie.
Mhm.
Alles das gehört zum fachpflegerischen Repertoire. Und ich finde es einfach total spannend, wenn man dann mal also sieht, ich habe über 1,20 Meter Plastik in dem Körper drin. Und mir flößt das zumindest Respekt ein und das ist mehr als ein normaler ZVK. Dass das schon etwas ist, wo man sehr, sehr bedacht mit umgehen muss. Und früher waren die Leute halt tief sediert, heute wollen wir sie wach haben. Und es gibt auch viele, die wach sind dabei. Da sollte man dann auch schon mal notwendigerweise sagen, okay, das Ding, das ist auch nicht so einfach zu legen, das ist einzuschwemmen. Da sollten wir darauf achten, dass der A bleibt, wo er ist. Und wenn wir vorstellen, wo der ist, müssen wir maximal Hygiene einhalten, maximale Barrieren.
Macht das Pflege allein? Wahrscheinlich nicht.
Nein, das Legen ist Arztsache,
so.
Komplett.
So.
In Deutschland. In Amerika wird das auch von Anästhesiepfleger gemacht und in anderen Ländern. Also das ist.
Kommen wir da auch noch hin?
Da kommen wir auch noch hin, würde ich sagen. Das ist ein Handwerk. Da geht es darum, sei handwerklich geschickt und lerne es.
Okay. Mhm.
Ja? Das ist not a rocket science. Ob du jetzt den legst oder den legst, ist von der Technik her ähnlich. Der ist anspruchsvoller. Du brauchst mehr Geduld, bis der in dieser Position ist, weil du musst wissen, wann blockst du den und dann geht er mit dem Blutstrom ins rechte Herz. Du musst wissen, welche Drücke herrschen wo, du musst die interpretieren können. Das ist schon komplizierter und bis der dann mal in der Lungenstrombahn ist, das kann schnell gehen. Aber meistens, wenn du es brauchst, brauchst du eine Stunde, bis er liegt. Und wenn du dir vorstellst, er geht durch die Herzklappen durch bis in die Lunge, dann ist auch klar, da müssen wir wirklich maximale Hygiene walten lassen, weil das kann sonst auch ganz böse Infektionen machen. Und das ist auch die Gefahr, dass der liegende Katheter die Herzklappen kaputt macht, weil du kannst dir ja vorstellen, die schlagen jetzt die ganze Zeit hier auf das Plastik drauf.
Mhm.
Und deswegen soll man in der ursprünglichen Idee ihn immer, wenn man ihn nicht braucht, zurückziehen in die zentrale Position. Deswegen wieder wichtig zu wissen, was die zentrale Position ist, um ihn neu einzuschwemmen. Aber der ist so scheiße reinzufrickeln, dass man ihn meistens dann da liegen lässt, wo er ist. Und nach 3 Tagen muss der spätestens gezogen werden.
Okay.
Also Nutzen-Risiko-Abwägung. Wenn es dem wirklich so dreckig geht, dass ich ihn nicht rausnehmen kann, dann bleibt er halt drin.
Mhm.
Also ich finde das nach wie vor spannend, um das einfach mal zu sehen.
Also ich finde es überhaupt nicht spannend.
Warum nicht?
Nee, weil ich da so, ich finde es eher furchteinflößend, aber gleichzeitig, und das muss ich wirklich sagen, ich habe ja gar keine Ahnung von dem ganzen Furz und ich frage mich, woher weißt du das alles? Also das hast du gelernt, ist mir schon klar. Aber sind das wirklich die Basics, die man in der Intensivpflege braucht? Oder ist das advanced?
Das ist advanced. Lass es mich aber so sagen, also das ist furchteinflößend und viele der Sachen waren mir auch am Anfang furchteinflößend und ich kannte sie nicht. Und dann kommt schnell dieser Reflex, du kennst pflegerische Versorgung. Also ob du sie kannst, ist nochmal was anderes, aber du kennst sie. Du hast es in der Ausbildung gelernt, den menschlichen Umgang. Und jetzt hast du was Neues. Und dann bist du neugierig, so ging es mir zumindest. Und dann stürzt du dich da drauf und willst alles darüber wissen. Mhm. Also ging mir so. Weil wenn ich alles weiß, kann ich nichts falsch machen. Und dann passiert etwas, und das sehe ich nach wie vor bei Weiterbildungsteilnehmern und Studierenden, dass auf einmal die Technik im Vordergrund ist. Ne? Und der Katheter, ja, genau. Und dies und das. Das ist aber nicht die Essenz. Und du musst auch in meiner Welt jetzt nicht so dafür brennen wie ich und jetzt runterbeten können, was sind die Pappdrücke, wo liegt das, geht das durch und so. Ne? Das ist nicht die Essenz der Pflege. Mhm. Wenn du Bock dazu hast, okay. Wenn du aber das verstehst und umsetzen kannst, dann glaube ich, kannst du auch als Praxisanleiter oder auch Begleiter von Angehörigen und Patienten dann diese Ängste nehmen.
Naja, wenn du weißt, wie es läuft, klar.
Ja, du siehst, da baumelt so ein Ding und wenn du jetzt, du kannst natürlich erklären, boah, das ist super gefährlich, das liegt im Herzen, stellen Sie sich mal vor, wir kochen das auf 41 Grad hoch. Ja, das darfst du so am Bett natürlich nicht erzählen. Wenn du aber sagst, ne, das ist durchaus eine hochkomplexe Sache, das dient der Überwachung, wir können damit sehr genau monitoren, wie das Herz gerade arbeitet, um unsere Medikamente noch feiner zu justieren, dann halte ich es für wichtig. Schwierig finde ich, es gibt Pflegende, die dann zum Beispiel bei einem Pico-Katheter, den ich hier habe, das ist ein ähnliches Prinzip, also der liegt dann in der Leiste, geht auch um Thermodilution und Herzzeit-Minuten-Volumenmessung. Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge, bevor wir jetzt in dem Thema hängen bleiben. Die sagen, das ist Arztaufgabe, das durchzumessen, die Werte zu haben und dann die Katecholamine zu steuern. Die gleichen Pflegefachpersonen, sobald er raus ist, steuern aber Katecholamine in einem vorgegebenen Rahmen dann auf einmal nur nach Blutdruck. Mhm. Und das ist höchstgradig falsch, weil nicht evident. Das ist viel, viel feiner. Und wenn ich schon sage, es gehört zu meinem Aufgabengebiet in einem vorgegebenen Rahmen, die Katecholamine zu steuern, ist völlig in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, wenn du sagst, es gehört nicht zu meinem Rahmen. Ne, weil wir sind ja noch nicht so weit, dass wir wirklich ANP und Gesetze und so haben. Es ist ja so ein bisschen, möchtest du dieses Mandat annehmen? Aber wenn du es machst, dann musst du meiner Meinung nach mit diesen Sachen auch umgehen können. Und dann musst du sie messen können. Weil ganz ehrlich, um messen zu können, spritze ich hier kaltes NaCl rein. Mhm. Ich spritze den ganzen Tag Sachen, die sind hochpotenter, viel gefährlicher. Und keiner schreit, das ist Arztaufgabe. Das Adrenol wird von der Fachpflege gesteuert. Und dann bitte mit Messunterstützung. Es müssen auch nicht diese Katheter sein und keine Sorge, hier ist nichts bezahlt, es ist nichts Werbung, es sind nur Sachen, die ich mir zusammengesucht habe, es sind Sachen, mit denen ich selber gearbeitet habe, deswegen kann und kenne ich sie. Es gibt andere Firmen, deswegen ist nicht die Aussage damit verbunden, das ist besonders gut. Hier geht es heute um Prinzipien und ein bisschen Historie und Sachen mal sehen, die man nicht versteht, wenn ich sie nur erklären würde.
Mhm. Ja, ich lerne auf jeden Fall was dazu. Andererseits, ich werde es halt niemals brauchen.
Das weißt aber, du doch gar nicht.
Genau, aber das, was es aber nochmal deutlich macht, ist, wie speziell insbesondere die Pflege oder die Versorgung auf so einer Intensivstation ist. So, also erstens mal das. Und dass da nicht nur irgendwelche Schläuche rumliegen, sondern dass man auch wissen muss, was passiert da eigentlich. Und das zeigt eigentlich nur nochmal mehr, wie viel Fachwissen man eigentlich braucht und dass Pflege eben nicht nur waschen ist. So.
Genau.
Und also.
Und es ist auch Physik. Also ein
ZVK. Ja, natürlich.
ZVK kannst du ja auch mal auf einer anderen Station haben als die Intensivstation. Mhm. Und da jetzt, deswegen die Farben nochmal ganz wichtig. Also der braune ist immer der distale und der distale ist dann da, wo die Flüssigkeit rauskommt. Dann sehen wir, ne, am Ende des Schlauches. Mhm. Das wundert uns jetzt nicht. Der blaue, hast du dir gemerkt, was der blaue ist? Das war in dem Fall mediale. Der mediale. Ja. Wo kommt's raus?
An der Seite.
An der Seite.
An der Seite. Warum, wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, oder einmal, was ist nicht der Unterschied? Interessant ist, und das wissen viele nicht, Sachen, die hier vorne inkompatibel sind, Klassiker, Insulin und Lasix, dürfen nicht zusammenlaufen. Mhm. Wenn sie hier aufeinandertreffen, passiert nichts. Mhm. Weil in dem Moment, wenn Blut und Eiweiße da sind, ist diese Inkompatibilität nicht mehr gegeben. Mhm. Und die Frage, was ist der Unterschied, ist nämlich total intelligent und das wissen viele nicht, die kann ich dir hier nicht zeigen, da müssen wir wieder auf die Packung schauen. Auf jeder Packung steht drauf, welches Lumen, welchen Durchfluss hat und welche Größe. Und hier steht eine Angabe GA. Weißt du, wofür GA steht? Gauge.
Gauge?
Gauge. In Frankreich würdest du sagen Chaillère.
Okay.
Und für die Klugscheißer und das unnütze Wissen, Gauge und Chaillère ist dasselbe. erfunden wurde die Größeneinheit tatsächlich von den Franzosen und die Engländer haben dann gesagt, das Französische, woraus dann irgendwie, also aus Gage wurde Charrière. Und Herleitung ist, dass diese Größenangabe eigentlich aus der Zeit der Telegrafenmasten kommt, weil man damit berechnet hat, wie oft du ein Telegrafenkabel um eine spezielle Rolle wickeln musstest oder konntest und damit war klar, wie viel von dem Kabel da ist. Und jetzt siehst du hier, ich habe 18 Gauge und 14 Gauge und je größer die Zahl, desto kleiner das Lumen. Und dann kannst du dir ja vorstellen, je größer die Zahl, desto öfter kann ich es drumwickeln, deswegen ist das Holz kleiner. Und das ist jetzt wichtig, weil du dann nachlesen kannst, an welchem Lumen du wie viel Flüssigkeit anhängen kannst. Und hier ist der mediale 1, kannst du anhängen bis zu 5100 Milliliter pro Stunde an Flussrate. Mhm. Also wenn jemand sagt, wir müssen eine Volumentherapie machen, muss man natürlich sagen, dann nehme den Schenkel, wo das höchste Volumen dran kann. Und dann muss ich vorher in meinem Bereich auf meine Packung gucken, weil das ist tatsächlich anders. Haben wir jetzt hier andere Gauge-Angaben und jetzt kann man hier ganz klein sehen, wer hat da den höchsten Durchfluss? Wahrscheinlich auch medial 1 oder 2, aber...
1.
1.
5720.
Also mehr als hier, obwohl mehr Lumen vorhanden sind. Ich kann also nicht einfach sagen, nehme immer das Distale, nehme immer das Proximale, nehme immer das Mediale, sondern Volumen gehört an den Volumenschenkel. Mhm. Und die Angabe ist für Flüssigkeit in 1 Meter Höhe frei fallend. Mhm. Dann gibt es noch Druckbegrenzung, also wir haben hier auch einen druckbeständigen Katheter. Das sind die einzigen, an die ich dann zum Beispiel Kontrastmittelpumpen anschließen darf, weil die halten hohen Druck aus, wenn das im CT mit einem Kontrastmittel reingepumpt wird. Mhm. Häufig haben wir normale Katheter und dann fragen uns die radiologischen Assistenten, an welches Lumen. Wir haben den Reflex, naja, an dem mit dem höchsten Durchfluss und hoffen, dass es gut geht. Es gibt aber auch Fälle, wo das Ding dann halt wirklich geplatzt ist. Und was man auch wissen muss, das bringt uns dann zu den anderen, zu den Venenverweilkanülen, die teilweise auch einen noch höheren Durchfluss haben als ein ZVK. Die können auch wirklich wegreißen und deswegen muss man hier vorsichtig sein. Wenn ich nichts anderes habe, schließe ich es da an. Mhm. Okay. Wenn was passiert, bin ich aber rechtlich nicht ganz abgesichert, weil eigentlich gibt es druckbeständige Katheter, wenn ich weiß, dass Leute mal Kontrastmittel bekommen.
Mhm. Okay.
Und auch bei den Venenverweilkanülen steht das hinten drauf. Nur jetzt müssen wir rechnen.
Boah, nee, nicht Mathe.
Nee, nicht Mathe, aber du brauchst einen Taschenrechner.
Na, ist ja Mathe.
Ja, fast, weil, also ich habe hier einen Durchfluss an dem ZVK. Nimm ruhig mal einen Taschenrechner oder wolltest du im Kopf? Du kriegst jetzt eine Aufgabe.
Vergiss es. Taschenrechner. Aber ja, mach mal. Ja, ja.
Also hier dürfen 5100 Milliliter pro Stunde über einen Lumen laufen, ja. Über das höchste. Und hier über die orangene Venenverweilkanüle dürfen 343 Milliliter pro Minute laufen. Wie viel ist denn
343?
Ja.
Hier sind es nur 36.
Das ist ja auch eine blaue.
Ja, genau, aber dass der Unterschied so groß ist.
Ja.
Hm, okay.
Und wie viel ist 343 mal 60? Wir überprüfen es. 343 mal 60. 20.580 Milliliter. Also auch deswegen für die Notfallpflege, für die Schockraumversorgung,
ja.
Für ein Trauma ist das hier so viel wertvoller und sicherer für die Volumentherapie als ein Hochlumen-ZVK. Hier sind es an einem Lumen maximal 5000, hierüber kriege ich 20.000
Milliliter. Aber du sagtest ja, ist gefährlicher.
Wenn ich Kontrastmittel und eine Pumpe anschließe, also ja. Kein Kontrastmittel.
Okay, für normale
Infusion,
okay,
also auch nicht für normale Infusion, für Volumentherapie, safe. Mhm. Und warum ist das jetzt so ein Unterschied? Das ist dann Physik. Also wir sehen, das Lumen ist anders und ja. Dann ist klar, hier geht schon mehr durch. Aber nochmal zur Erinnerung, Hagen-Poisson-Gesetz, auch die Länge ist entscheidend. Die blaue ist deswegen so viel kürzer als die orangene, weil auch über die Längenreduktion ich einen doch noch höheren Fluss habe. Wäre die genauso lang wie die orangene, würde hier gar nichts mehr durchgehen. Mhm. Und im Extremfall haben wir solche Oschis. Manche nennen die Lehmann, ich weiß gar nicht warum, weil es ist, also in dem Fall ist es eine Intraflow und hier hast du 500 Milliliter pro Minute über ein so ein kleines Lumen.
Passt was durch.
Da passt was durch. Ich sag, da ist richtig Musik drin. Und ich wollte es eigentlich vorbereiten mit einer Infusion und anschließen und bauen. Das muss ich, glaube ich, nochmal nachholen, weil wenn man das alles so bauen würde und schließt dann alle an so eine Verlängerung an und du schießt die Infusion auf. Das ist schon beeindruckend zu sehen, wie bei der blauen halt ein bisschen was rauskommt und hier halt der Garten gewässert wird.
Und das nächste Mal trinke ich dann einfach nichts Und dann kannst du mir die reinjagen.
Ich glaube, das darf ich nicht.
Die, also, du bist auch Fachpfleger. Hier, guck mal, du kommst hier mit diversen Kabeln an.
Aber ich darf dir ja nicht ein. Also gut, ich hätte deine Einwilligung. Das wäre auch mal spannend. Wenn du mir die Einwilligung gibst, dass ich dir eine Nadel in den Arm schiebe, bin ich strafrechtlich erstmal safe. Ist keine Körperverletzung.
Ja, würde ich auch sagen.
Zivilrechtlich bin ich safe, solange du mich nicht verklagst.
Mache ich nicht. Sonst ist der Podcast ja auch vorbei.
Also das finde ich schon sehr, sehr interessant, wo wir gerade bei dicken Rohren sind.
Kommt die Peitsche. Keine Ahnung.
Auch, aber diesmal nicht zum...
Hier mit Eisen drin und allem, ja. Zip und Zap oder was? Ja. Wir wissen damit, das ist doch eine Peitsche.
Nee. Das ist, damit da kein Knick reinkommt.
Wo machst du denn das rein? In welches Gefäß machst du denn das schon wieder rein?
Vena femoralis. Hm.
Will man aber eigentlich auch nicht drin haben, nur im Ernstfall.
Also wenn es so ernst ist, dann will ich nicht nur, dass derjenige weiß, was er tut, sondern dann möchte ich auch nur in bestimmten Centern sein. Das Ding hat mit Tobias Wittler zu tun. Den hatten wir ja auch schon. ECMO, richtig. ECMO. Das ist eine ECMO-Kanüle.
Ach so.
Eine von vielen.
Boah.
Aber dann kannst du dir vorstellen, absaugen, reinsaugen. Und jetzt erinnere dich an die Folge.
Dann habt ihr immer die Thematik hier mit Mobilisierung und so weiter.
Genau. Das Ding von oben, nee, plus zwei unten, drei, nee, Kanulierungen.
Will man nicht.
Natürlich möchte ich nicht ein ADS und das, aber dann, trotzdem kannst du mobilisieren.
Ja, schon, aber es...
Also, da kriegt Mobilisation eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Musik.
Ja.
Und dann musst du halt auch vielleicht mal Ultraschall können, um zu sehen, ne? Also du kannst, also jetzt mal ganz ehrlich, die Leute sagen immer, die Kanüle knickt ab, wenn ich sitze. Hier knickt gar nichts ab. Das ist nicht das Thema. Aber du musst trotzdem ganz, ganz genau wissen, was machst du da. Und nicht jeder mit einer ECMO-Kanüle muss über den Flur laufen. Und nicht jeder mit einer ECMO-Kanüle muss am Bett sitzen und trotzdem darf er mobilisiert werden.
Ja, da musst du dir mal vorstellen, wie viele Leute wir dann auch während der Corona-Pandemie so ein Ding verabreicht haben.
Ja.
Und wie ernst es gewesen sein muss. Also ich meine, sowas machst du ja nicht aus Spaß.
Manche Häuser leider schon, deswegen machen sie es nur dreimal im Jahr und können es auch nicht richtig. Da würde ich schon hinschauen, dass es die Häuser häufiger machen.
Das ist doch nix hier, guck mal an. Das will ich doch nicht drin haben.
Nee, also ich will das auch nicht.
Ja.
Das ist,
wollen wir mal hoffen, dass das...
Aber was ich auch, ich habe die Sache mitgebracht, weil ich wollte jetzt nicht klassisch nur über Magensonde, Blasenkatheter und Stuhldrainage reden, sondern einfach mal...
Aber der wäre ich mitgekommen.
Jetzt wäre ja gar kein Spaß.
Jetzt hast du hier Dings drauf und
ich bin drauf gekommen, weil du dazu Eierschneider gesagt hast.
Ist
jeder,
das doch immer
jeder
noch.
Der in der Anästhesie arbeitet...
Macht jetzt aber auch Sinn. Die kennen das. Natürlich, weil die wahrscheinlich ja auch einen historischen Kontext dazu haben.
Du musst die Vergangenheit verstehen, um die Gegenwart so zu beeinflussen, dass wir eine bessere Zukunft haben.
Was ich so krass finde ist, also ich meine, gut, sind ein paar Tage auch vergangen seit, was hast du gesagt, 1800, schieß mich
das
tot?
Das ist 1896.
So, und da muss man, also wie viel ist denn an Forschung vergangen, bis man irgendwelche Katheter hergestellt hat, wo vorne so Thermo-Zeugs dran ist, um irgendwas durchzumessen?
Gar nicht so viel.
Hier, ja, auf die Idee musst du erstmal kommen.
Ja, aber hier ist das sogenannte Fick'sche Prinzip hinter. Es gibt die Erstkanulierung mit einem ZVK, wo sich der Arzt selber geröntgt hat. Das ist eine Zeitspanne, ich müsste es wirklich nachlesen, ich will es jetzt nicht googeln, aber vom Kopf her, Mitte der 1930er bis Mitte der 1970er. Und seit Mitte der 1970er hat sich dieses Prinzip nicht verändert. Mhm. Also für den. Es gibt die Weiterentwicklung der Pico-Katheter. Das ist so Ende 90er. Ne, die Pico-Technologie. 95, 98 Marktreife. Und es gibt jetzt die ersten nicht-invasiven Messungen. Da bin ich aber nach wie vor ein bisschen skeptisch, weil das ist so ein bisschen wie KI. Die sind rein datenbankbasiert und arbeiten auf Wahrscheinlichkeiten und Hochrechnungen. Hier hat man noch echte Messungen. Ob das jetzt, weil ich in das Alter komme, ich mag lieber das, was ich verstehe, und ob das andere deswegen schlecht ist, keine Ahnung. Aber im Grunde liegen hier 30 Jahre Forschung dazwischen. Und das ist irrsinnig schnell, weil von 1896 bis zur modernen Narkose, also die Dinger wurden, ich sag mal, in den 1970ern vielleicht sogar noch in Deutschland angewendet. 1960er auf jeden Fall.
Ja gut, aber es hilft. Also vielleicht nicht gut, aber es hat okay.
Geholfen.
Ne?
Ja. Hat geholfen.
Ja. Und jetzt kannst du die nur noch zum Eierschneiden benutzen.
Nein, zum ins Regal stellen. Ich habe so Sachen bei mir im Wohnzimmer.
Genau. Du wohnst in einem Museum oder was?
Ja. Ich habe auch... Kleiner Seitenhieb an die Person, sie weiß, wen ich meine. Ich hätte immer noch gerne meinen Sulla im Wohnzimmer.
Dann wen?
Meinen Sulla.
Dann Sulla. Was sagt Frieda dazu? War jetzt Frieda, ne?
Das war, wenn wir sie weiblich nennen, ist Frieda. Ein Sulla ist ein Beatmungssystem, mit dem ich selber eine Anästhesie gemacht habe, wo es seit ein paar Jahren keine Ersatzteile mehr gibt, deswegen werden die ausgemustert.
Ja.
Ich hätte gern so ein Anästhesiegerät im Wohnzimmer, aber im Büro. Im Büro hätte ich gern einen zum Hinstellen.
Aber zum Angucken.
Ja, und auch mal dran spielen und auseinanderbauen. Und
meine ehemalige Chefin hat immer gesagt, ich sei kauzig. Ich glaube, ich weiß, was sie meinte. Jetzt, glaube ich, komme ich hinter das Geheimnis. Was haben wir hier?
Noch so ein Schlauch.
Ein Zauberstab. Das ist doch ein Zauberstab.
Das ist ein Zauberstab.
Von,
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Wie heißt er? Harry Potter.
Fühl mal vorne vorsichtig an.
Oh, nicht, dass ich dann hier irgendwie die Götter ver...
Fühlst du dich gelangweilt?
Nee, gar nicht. Warum soll ich mich gelangweilt fühlen?
Warum, weiß ich nicht. Aber
nee, ich bin ein
bisschen, man kann aus deinem Gesichtsausdruck jetzt nicht die Begeisterung herauslesen.
Nee, die kann man nicht herauslesen, genau. Also ich habe jetzt keine Begeisterung für Zauberstäbe, tatsächlich. Ich war mal in Schottland und da gibt es so Läden für Harry Potter, ne? Die hatten da aber andere Zauber. Also die sahen ein bisschen besser tatsächlich noch aus.
Das stimmt, das glaube ich. Aber so.
Ich weiß nicht, wer ist der Extractor Patronum oder so?
Ja, nicht tun.
Nicht, dass du jetzt.
Aber
du hast Angst, dass ich dich verzauber, ne?
Nee, weißt du was? Ganz interessant ist. Nee, du zeigst auf die richtige Stelle.
Wer ist denn jetzt hier der Wichtige?
Der geht in die Tonne. Okay. Lass mal raus. Ein Thoraxkatheter bei Pneumothorax. Oder auch Pleuraagus.
Ja.
Du punktierst im Thoraxraum. Ja. Entweder, deswegen hast du richtig gezeigt, Monaldi-Position. Da kommt der nicht rein, ehrlicherweise. Der ist ein bisschen drüber für eine Monaldi-Drainage. Ist ein bisschen kleiner, aber im Prinzip ist dasselbe. Der ist für eine Bülow-Position.
Mhm.
Heißt auch nur in Deutschland Bülow, weil das war Dr. Bülow aus St. Georg in Hamburg.
Mhm.
Ja, woanders heißt das einfach Chest Tube. Und du punktierst.
Die hatten keinen Bock auf den Typen, oder was?
Die kennen den nicht. Die wissen ja auch nicht, dass was Föhn ist. Hairdryer. Weil ALG hat ja den Namen geschützt. Ja, genau. Wir hatten das ja schon. Tempo,
Labello,
sowas.
Wie sie alle heißen.
Und
Lippenpflegestift.
Die werden dann, je nachdem, wo es ist, durch die Rippen, also in den Rippenzwischenraum, zwischen Rippen und Lungenfell, also in den Pleuraspalt reingelegt. Und entweder drainiert man Flüssigkeiten oder hat Sog dran, um dann den Pneumothorax dadurch zu therapieren, dass die beiden heute wieder aufeinander kommen und die Adhäsionskräfte dafür sorgen, dass es dort wieder ja zu einem Lungengleiten kommt.
Es gibt einen Film, Three Kings, mit George Clooney.
Sagt mir nichts.
Und ich glaube auch mit Mark Wahlberg. Und da wird einer angeschossen und hat auch so ein Lungending.
Ah.
Und dann haut er dem da so eine Kanüle rein, damit er wieder Luft reinkommt.
Ach, Three Kings. Ich habe Three Kings verstanden.
Nee, Three Kings. Drei Könige.
Ist, ist
mit Ice Cube oder Ice Tea, ich weiß gar nicht mehr genau.
Ist absolut realistisch. Gibt es.
Ja, ja.
Auch in der Bundeswehr. Mit dem Heimlichventil oben drauf. Und wenn du einen Spannungspneumothorax hast, würden wir das auch machen. Hier oben in dem zweiten Interkostalraum. Zack, rein. Macht das. Luft.
Genau. Und der hat immer so eine mit so einem Drehventil. Da kann er immer Luft.
Also habe ich jetzt nicht ganz dabei.
Guter Film.
Ja, ist sowas ähnliches wie ein Mehrwegehahn, der da dran ist, mit einem Ventil dann gebaut. Ja.
Hast doch alles, ne? Hast Schläuche mit Drehventil, mit Drehhahn, lange Zauberstäbe, kurze Zauberstäbe.
Und einen Thermistor.
Wer?
Einen Thermistor.
Thermistor.
Einen Thermistor.
Thermistor. Was kann der Thermistor?
Der Thermistor kann detektieren, dass du kaltes NaCl spritzt und sagt dem Pico-Monitor, wann es losgeht.
Okay, also er tut erstmal eine Temperatur messen.
Nee, die Temperatur wird am Ende des Pico-Katheters gemessen.
Mhm.
Hier an der Stelle. Aber er sagt, am ZVK eingebaut, weil dann ist noch ein Kabel an dem Monitor dran, jetzt geht's los. Und er misst die Flussgeschwindigkeit, also die Zeit. Die Menge muss man vorher einstellen und die Temperatur wird hier am Ende des Katheters gemessen. Und das ist das Prinzip der Thermodilution. Wir reißen alles mal an. Wenn irgendeiner richtig Bock hat, dass wir irgendwann mal was vertiefen, dann sollen die uns das schreiben. Wir können über jedes Einzelne, was wir hier angerissen haben, eine eigene Folge machen.
Definitiv.
Was wir noch nicht gemacht haben, wir haben noch keinen in den Kopf geguckt.
Wie, du hast noch keinem in den Kopf geguckt?
Nein, heute jetzt hier in den Kopf geguckt.
Nee, wir waren immer nur jetzt bei Herz und Lunge.
Richtig.
Ja, ja.
Es fehlt noch erstmal was, ein kleines Schätzchen. Sowas habe ich, das sind übrigens Bücher, die in meinem Bücherregal stehen. Auch wenn diese lose Blattsammlung jetzt übertrieben ist, als Buch zu bezeichnen.
Also was liest du dann? So, ja. Also du liest Bücher, die ich dir empfehle, liest du nicht, aber sowas.
Das stimmt doch gar nicht, das eine habe ich gelesen.
Du hast eins gelesen.
Und weitere hast du mir nicht empfohlen.
Das stimmt, rechne ich dir hoch an. Das Krankenzimmer. Was steht hier drin? Unterricht in häusliche Krankenpflege. Die notwendigen Pflegegriffe und Anleitungen. Mhm. 8 Doppelstunden. Mhm. Landpflegeschwester Else Lukas. Mhm. Mit einem ziemlich freaky Kreuz drauf.
Ich glaube, dass es aber noch in Ordnung ist. Also, und es ist von 1930. Also nicht, dass ich das von der Zeit her in Ordnung finde. Das ist die erste Handreichung. Zwar in dritter Auflage, die erste habe ich nicht bekommen, aber sehr nah dran, für pflegende Angehörige. Also man hatte damals schon erkannt, es gibt professionelle Pflege und es gibt die Laienpflege. Und die Laienpflege braucht aber eine Anleitung durch Fachleute. Mhm. In dem Fall Schwestern, die sich so nennen durften. Das waren Rotkreuzschwestern. Ganz wichtig, dritte und ärztlich durchgesehene Auflage. Ne? Haben die damals schon drauf geachtet. Und stehen ganz interessante Sachen drin, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, auch heute noch in der Diskussion, was ist professionelle Pflege, was ist Laienpflege und so weiter, dann könnte man hier mal reinblättern. Da geht es auch um die Rückenpflege zum Beispiel. Also die Rückenpflege wird dann eher der Laienpflege unterstellt, sage ich mal. Hier ist über Mundpflege was drin. Mundpflege ist auch ganz schön. Hier gibt es auch was über Kinder. Lakenwechsel und das finde ich auch schön. Hemd- und Jackenwechsel im Liegen. Ich weiß nicht, wer eine Jacke trägt im Liegen. Das Umbetten, Kopftuch. Also 1930 gibt es auch hier etwas, wie man richtig mit Kopftuch arbeitet. Finde ich auch völlig in Ordnung. Und das ist auch mal was für ein Quiz, die Schleuderbinde.
Wie kommst du denn darauf, dass ich sowas faszinierend finde?
Das merke ich gerade. Ich dachte, dass...
Die Bibel ist auch alt. Kannst mich auch nicht für begeistern.
Die ist ja auch an vielen Stellen erfunden und erlogen.
Naja, ich weiß nicht, ob da alles drin steht, ob da alles...
Das ist ärztlich durchgesehen.
Ja, das... Gut, okay, ja.
Das.
Ja, nee, ärztlich durchgesehen ist natürlich ein wichtiges Kriterium. Ne?
Also, hier werden ja auch Therapien beschrieben. Also, ich finde das schon... Also, wieso kann ich dich dafür nicht begeistern? Ich finde, das ist ein wichtiges historisches Dokument.
Ja, also, ach, ich weiß nicht. Ich finde es wichtig, dass man bei bestimmten Themen in die Historie guckt, so. Um natürlich auch, wie du es vorhin gesagt hast, zu verstehen, wo Dinge herkommen, einzuordnen und so. Aber was ich viel geiler finde, ist dann hier so ein Schlauch, ne? Wieso, weshalb, warum man den braucht und was der macht und so. Also so ein Buch bringt mich halt nicht weiter in der Therapie von wirklich schwerkranken Menschen. So.
Nee, aber man kann ja zum Beispiel gucken, wenn Leute sagen, früher war alles besser, ne? dann gucken wir hier rein.
Und merken, nee, das stimmt gar nicht.
Und das stimmt gar nicht, weil hier wird gesagt, bei Vergiftung Milch trinken, das wissen wir, dass das evidenter Unsinn ist. Bei Laugenvergiftung Säure trinken lassen, das wissen wir, dass das die Sache verschlechtert.
Besser nicht machen.
Hat auch das ärztliche Durchsehen nicht geholfen. Ne, bei Nasenbluten, Kopf in Nacken, das machen wir auch nicht. Schön finde ich auch
Ohnmacht. Hat sie aber lang gehalten.
Ja, aber schön finde ich auch, Ohnmacht sind blasse Leute, Schlaganfall sind hochrote Leute. Wissen wir auch, ist Quatsch. Ja. Also, und jetzt stell dir mal vor, Pflege wäre auf dem Stand stehen geblieben, hätte sich nicht weiterentwickelt.
Und wenn ja, jetzt oder auch Medizin, ist ja ärztlich durchgesehen.
Und auch Medizin.
Also, genau.
Und jetzt haben wir hier auch ein Dokument, das wir sagen können, ja, hat 100 Jahre gebraucht, aber wenn jetzt einer sagt, das haben wir früher alles nicht gebraucht, ich finde schon.
Naja, also, ich finde, es ist ja eigentlich nur...
Ich wollte dir halt
Zeugnis,
nur zeigen, was
Zeugnis
in meinem...
davon, wie sich Dinge auch weiterentwickelt haben, zum Glück. Also, dass man mal hingeguckt hat und gesagt hat, nee, ist nicht alles geil, wir müssen mal ein bisschen genauer gucken. Und Dinge entwickeln sich halt. Und dann hast du hier solche hochmodernen Fifis.
Und jetzt weißt du, was in meinem Regal ist und was ich so im Bücherregal als Deko rumliegen habe neben Frieda.
Ja, ich muss sagen, Frieda gefällt mir noch am meisten. Hat Charakter.
Ja, das stimmt. Und jetzt wollen wir nochmal auf Charakter und Kopf zurückkommen. Mhm. Ich habe dir noch was mitgebracht, was es leider so nicht gibt, aber eine Zeit lang fast da war. Und vielleicht
du hast dir was mitgebracht, was es nicht gibt.
Was es nicht jetzt käuflich zu erwerbendes Produkt gibt.
Ja.
Ansonsten, es ist schon da, sonst könnte ich es dir nicht zeigen.
Ja, eben, deswegen.
Richtig. Und zwar ein Delir-Monitor.
Der dann zeigt, ob jemand im Delir ist.
Richtig.
Weil das finde ich gut. Und das finde ich übrigens total interessant, dass du hier mit so Schläuchen ankommst, aber dich eigentlich mit Delir auskennst.
Und trotzdem habe ich es geschafft, Delir zu sagen. Wie in jeder anderen Folge.
Ja, genau. Also die Frage wäre noch gekommen, was das eigentlich alles mit dem Delir zu tun hat. Upsa,
ja, je weniger ich davon habe, desto mehr Delirprophylaxe mache ich.
Genau.
Wobei dann die Frage ist, ist weniger hiervon die Delirprophylaxe oder ist die Schwere der Erkrankung, wenn ich sie reduziere, die Deliertherapie? Auch das wäre nochmal eine Folge für sich, aber guck mal hinter dich, da unten am Boden.
Ja.
Wollen wir Philipp mal in den Kopf gucken?
Können wir machen. Brauchen wir dazu den?
Nein.
Achso.
Nein. Dann machen wir das.
Gucken wir mal in seinen Kopf rein.
Da muss Philipp sich dahin setzen, wo Christian jetzt sitzt.
Ich hau ab und Philipp kommt rein.
Ja, okay. Das schüttere Haar. Jetzt hast du mich oben auf der... Dafür gibt's auch einen Namen, ne? Die Tonsur oder sowas.
Die Tonsur. Und hier gibt's einen Punkt, den wir gleich aufsuchen müssen. Und um den zu finden, der ist nämlich nicht da, wo der Haarwirbel und die Tonsur ist, den finden wir jetzt über folgenden Trick. Der Trick ist, ich nehme deine Linie vom Kinn in die hintere Grube vom Ohr.
Ja.
Und diesen Bogen, wenn ich diesen Bogen verlängere, also nicht hier hochgehen, das wäre falsch, sondern diesen Bogen verlängere und mit der Mittellinie zusammenbringe, komme ich bei jedem Kopf bei Parietal Zero raus.
Okay.
Und das finde ich total geil, weil jetzt stell dir mal vor, je nach Kopfform, je nachdem, wo das Kinn ist, egal wie dein Kopf gewachsen ist, also außer jetzt bei bestimmten Anomalien und Deformitäten, wenn ich diese Linie nehme und nach hier hinten verlängere.
Das ist aber schon eine Rundung, ist nicht eine Linie hier, ne? Sondern eine Kurve, den Radius quasi. Okay.
Sinus, Cosinus, du hast Abitur, ich nicht, aber hier hin. Und wenn ich mir diesen Punkt merke, markiere ich mir den.
Ramme ich da die Kanüle rein?
Nee. Und zwar, guck mal.
Das werde ich nachher entwachst, ja?
Das klebt die Bolle.
Ja, super, da freue ich mich ja schon auf später. Sehr schön.
Aber nicht im Haar.
Ah, okay.
Ich finde, das ist eine Erfindung zum Beispiel. Okay. Wie gesagt, keine Werbung, kann man alles nicht mehr kaufen. Aber ich finde das einfach mega. Das klebt wie Sau. Also das ist kein Trick oder so.
Ja.
Aber in Haaren halt nicht. Und deswegen kann ich mir den Punkt markieren und habe dann die Hände frei. Weil wenn ich diesen Punkt habe, kriegst du dort Kontaktgel rein.
Super. So ist Shampoo, ne? Für später.
Sogenanntes,
obwohl bei dem ein bisschen Haar.
1020. Und 1020 ist ein Markenname wie Taschentuch, wie Tempo für Taschentuch und Föhn und so weiter. Und das Wichtige ist, wenn man EEG und am Kopf arbeitet, wir kennen Ultraschallgel und das Gel in den EKG-Elektroden, um die Impedanz runterzunehmen. Aber ich messe hier eine andere Art von Strom. Und deswegen habe ich einen sehr, sehr hohen Natriumanteil.
Okay.
Ich kann kein EKG-Gel geben.
Ja, okay. Ist okay, wenn ich mich bewege, ja?
Ja, ja.
Okay.
Das darfst du.
Ach, und jetzt kommt
das Nächste, was total faszinierend ist. Wenn ich auf diesen Punkt diese Elektrode klebe, dann müssen wir jetzt den nächsten Punkt finden und der ist ungefähr hier.
Und das reicht ungefähr in dem Fall dann?
Nein, das reicht eben nicht.
Okay.
Das muss genau sein. Und die Erfinder von dem haben gesagt, wenn ich jetzt diese Mittellinie über die Nase bringe und ich den Punkt über diesen Bogen, den ich gerade hatte, richtig gemessen habe, dann reicht es, wenn ich hier, ich sage dazu Pommeskabelgriff, das festmache und dann bist du hier automatisch immer am richtigen Punkt. Und ich zeige dir das gleich nochmal an der Elektrode. Jetzt ist angeschlossen, jetzt bestätigt man Selbsttest und so weiter.
Halten Sie den Aufnahmeknopf gedrückt.
Genau. Es gibt Orte, wo man das nicht machen sollte.
So jetzt gibt's den Schlag oder was? Sieht so ein bisschen gefährlich aus, was du da machst.
Schon.
Ach, du misst schon. Okay.
Und das ist auch cool. Jeder, der sich schon mal mit EEG befasst hat, wird sagen, was macht er da? Der darf nicht reden, der darf die Augen nicht aufhaben, der darf sich nicht bewegen. Bei dem Algorithmus ist das alles total Hupenschnurz.
Okay, werden wir gleich sehen.
Ne? Also du solltest nicht so viel jetzt reden, weil das verlängert die Messung. Es macht keinen Fehler. Das verlängert die Messung. Und das sind jetzt 3 Minuten. Das sind die schlimmsten 3 Minuten. Deswegen hat es sich nicht durchgesetzt. Das finde ich auch total crazy. Es hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt, weil die Firmen gesagt haben, ich habe keine 3 Minuten Zeit, mich so hinzustellen und die Messung zu machen. So, jetzt berechnet er den Score. Der ist von 1 bis 5 und du siehst grün, orange.
Ich darf die Augen öffnen, steht auch da.
Ja, du hättest vorher zumachen müssen, aber ich ganz ehrlich, das braucht man nicht. Aber das Faszinierende, Philipp, ist, ich habe dir die ja hinten an den Kopf gelegt und an die Stirn.
Ja.
Und je nachdem, wie deine Kopfform ist, hat der Entwickler dieser Elektrode es geschafft, dass der zweite Messpunkt immer exakt an der richtigen Stelle ist, wenn ich den hinteren
über diese anatomische Messung gefunden habe. Das finde ich auch wieder total genial.
Ja, ich finde es interessant, dass irgendwie der Kopf, so unterschiedlich er dann doch ist, gewisse Proportionen augenscheinlich dann doch immer wieder gleich sind.
Genau. Also, und wie beim EKG, ne, dein Torso kann aussehen, wie er will.
Ja, klar.
Und trotzdem wissen wir, wir haben die Elektrodenposition und wir können dann auf das Herz schließen. Aber das ist der Unterschied. Eine 1, also was wollen wir? Grün, 1, super, perfekt.
Das ist gut, ja.
Das ist gut.
War mir klar.
Wir können aber nicht auf anatomische Strukturen schließen.
Ja.
Also im EKG sehe ich eine Veränderung und weiß, die und die Arterie. Hier kann ich nur über den Gesamt.
Ja. Also aber dafür ist es ja auch gemacht. Also richtig. Ich meine, genau. Also.
Und wenn das jetzt rot wäre, wüsste ich, du hast eine akute Enzephalopathie. Und wenn du eine akute Enzephalopathie hast, während du.
Kann ich das so behalten jetzt?
Einfach nur so aufbehalten? Für Karneval?
Bis in der, ob uns im Restaurant dann anspricht drauf. Sehr schön. Ich danke dir.
Ja, Moment.
Wie?
Ich bin Pfleger, das bleibt also. Ich bin zwar männlicher Pfleger und es wird immer was zu tun.
Aber mich wundert das tatsächlich auch, dass es irgendwie fixiert blieb, aber jetzt überhaupt nicht.
Ja, mega, oder? Und da ist nichts.
Nee. Hab noch nicht mehr mitbekommen, dass das weg ist. Genau. Wahnsinn.
Und das hält wie
Bruder. Respekt.
Und das finde ich cool.
Okay, zumindest kein Delir. Wenigstens habe ich heute was rausgenommen.
Ja. Christian.
Carsten. Ich bin nicht Philipp.
Ich weiß.
Hier steht aber immer noch die 1. Ich übernehme das mal für mich. Ich habe auch kein Delir.
Also du hast auch keine Enzephalopathie?
Ich hatte aber Schnapspralinen.
Das stimmt. Würde aber auch trotzdem nichts anzeigen. Und auch hier, natürlich ist es kein Delir-Monitor, sondern Enzephalopathie. Und Enzephalopathie, der pathobiologische Prozess, der im Gehirn passiert, wenn das Syndrom Delir außen sichtbar ist. Mhm. Was ich aber auch jetzt von außen sehe, ist, also ich bin total begeistert. Ich brenne dafür. Ich finde das faszinierend. Und
on fire.
Und genau. Und du guckst mich so ein bisschen an mit, ja. Moin.
Ja, ich bin aber, du Carsten, also selbst wenn ich begeistert bin, also ich finde es alles interessant, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Luftsprünge mache. Aber es ist auch, keine Ahnung, kannst mir auch eine Tonne Gold hinkippen, sage ich auch, geil, danke. Aber ich würde da jetzt nicht aus dem Häuschen sein und, weißt du, ich kann Freude nicht so zeigen.
Okay, das ist...
Aber innerlich... Es fühle ich mich gut.
Alles in Ordnung.
Ich habe eine gute Zeit hier.
Lass uns dann doch mal den Zuschauern und Hörern fragen, ist das was? Also sollen wir das nochmal machen? Vielleicht auch ein bisschen anders geplant, mit anderen Einsichten? Oder sollen wir bei dem Format bleiben, wir unterhalten uns einfach? Weil ich fand es eigentlich cool, so ein paar Sachen, die mich auch wirklich faszinieren, für die ich brenne. Und ich mache das ja auch in meinen Vorlesungen und Unterrichten und so. Und den einen oder anderen stecke ich an. Ich glaube, ein paar denken wirklich, dass ich echt schräg bin. So eine richtige Falte in der Markise habe, aber das...
Kauzig.
Ist kauzig das richtige Wort?
Ich müsste meine ehemalige Chefin nochmal fragen, ob kauzig das richtige Wort ist, aber ich habe ein Gefühl dazu und irgendwie passt es.
Ja?
Hm.
Okay. Also wir haben auf jeden Fall genug Material. Wir machen eine Umfrage, wie wir unser Maskottchen nennen.
Ja, für mich ist es schon Frieda festgelegt. Ne? Aber okay. Wenn jemand noch einen anderen...
Bitte.
Bitte, dann gerne.
Dann würde ich sagen...
Ist das EKG-Maskottchen eigentlich?
Jetzt schon.
Jetzt ist spätestens jetzt.
Jetzt ist das EKG-Podcast-Maskottchen. Ja. Trotzdem, danke für deine Zeit und dass du dich darauf eingelassen hast.
Ja, und danke, dass du mir auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt. So. Ich habe aber auch gemerkt, wie viel ich nicht weiß. Also weil ich einfach in diesem Bereich nicht arbeite, nicht tätig bin, noch nie tätig war. Und da weiß man, also da weiß man erstmal, wie viel man eigentlich nicht weiß.
Und das ist nicht schlimm, weil jeder hat irgendwann sein Fachgebiet und ich glaube. Und ich hoffe, das ist auch rübergekommen, mir geht es gar nicht um die Technik, sondern wenn man die Prinzipien dahinter versteht, sieht man den Menschen dahinter auch nochmal anders und kann ihn auch pflegerisch anders begleiten und helfen.
Mhm. Ja, genau, ist so. Also ja, vielen Dank, dass ich hier heute lernen durfte und ich glaube schon, dass es auch ein Format ist, was Leute ein bisschen abholt. Also gerade Leute, die so auf so apparative Sachen Bock haben und da genauso drin aufgehen wie du.
Oder
da wird es ja Leute von geben, du bist ja wohl nicht der Einzige auf dieser Welt.
Sag Bescheid, wir können über alles eine Folge machen und ins Detail gehen. An der Stelle, du weißt ja, geruhsamen Lebensabend oder schönen Resttag, weil wir nie wissen, was passiert.
Je nachdem, was vorher eintritt. Ne?
Ich hoffe das Letzte, weil sonst kriegen wir keine zweite Videocast-Folge hin.
Ja, man kann ja auch aus dem Jenseits und so, das kriegen wir schon hin.
Und danke Philipp, dass er zumindest kurz seinen Kopf hingehalten hat. Er ist immer mit dabei und trotzdem selten zu sehen und zu hören. An der Stelle, let's call it a day.
Mach's gut, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.